Ja, wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Sabine, war eine wunderbare Anmoderation. Wir kommen drauf zurück. Ich hoffe, ihr habt eure Putzlappen alle dabei. Bevor ich mit der Predigt beginne, möchte ich noch kurz beten. Lieber Gott, ich danke dir für diesen Sonntag. Danke dir, dass wir uns in aller Freiheit hier treffen dürfen. Und ja, dass wir dir auch begegnen dürfen, wenn wir jetzt dein Wort betrachten. Mach es in uns lebendig. Amen. Heute ist nicht nur Sonntag, heute ist nicht nur ein schöner Sonntag, die Sonne scheint, der Frühling macht sich überall bemerkbar. Nein, heute ist auch Internationaler Frauentag. Wunderbar. Internationaler Frauentag. Und der hat eine Geschichte natürlich, der ist nicht einfach so vom Himmel gefallen, sondern am 8. März 1975 organisierten die Vereinten Nationen eine Feier zum Internationalen Frauentag, und zwar in Mexico City. Und Mitte Mai folgte dann die erste UN-Weltfrauenkonferenz 1975. Seit dieser Zeit ist der 8. März als Tag der Vereinten Nationen für die Rechte der Frau und den Weltfrieden festgelegt. Und ich glaube, das kann man feiern. Es sind beides sehr bedeutsame Themen. Die Ursprünge dieses Frauentages liegen aber viel weiter zurück. Das könnt ihr euch schon denken. Nämlich schon Anfang des 20. Jahrhunderts, 1910 rum, gab es Initiativen von sozialistischen, also politischen, linkspolitischen Organisationen. Und da ging es darum, zu kämpfen für Gleichberechtigung und damals ganz, ganz wichtig, Wahlberechtigung. Denn damals waren Frauen nicht berechtigt zu wählen. Politik war eine reine Männersache. Und da haben sich die Frauen sehr, sehr engagiert und sehr mutig sind sie eingetreten für die Emanzipation. Und viele von diesen Frauen waren Frauen, die aus der Arbeiterschaft kamen, also auch Frauen, die sozial minder privilegiert waren, die kein Geld hatten und die keinen Einfluss hatten. Und deswegen war der Sonntag immer auch der Frauensonntag, weil das war der einzige Tag, wo sie überhaupt sich treffen konnten. Ansonsten mussten die malochen. Und vor diesem Hintergrund fand ein erster Frauentag bereits am 19. März 1911 statt. Wenn wir auf unser Land schauen, haben die Frauen letztlich beharrlich und solidarisch ihre Anliegen verfolgen können und haben dann auch Erfolg gehabt. Und in Deutschland konnten Frauen das erste Mal am 19. Januar 1919, und diejenigen von euch, die so ein bisschen Idee von Geschichte haben, wissen, das war die erste Wahl nach dem Ersten Weltkrieg in einem neuen demokratischen Deutschland. Vorher war Deutschland ein Kaiserreich. Und da am 19.01.1919 dürften Frauen bei der Wahl zur Deutschen Nationalversammlung zum ersten Mal wählen. Und zwar nicht nur passiv, also wählen, sondern auch aktiv gewählt, also aktiv wählen, sondern sie durften auch gewählt werden. Das ist ein Novum. Und damit war Deutschland in dieser frühen Zeit Vorreiter in Europa. Das ist sehr bemerkenswert. Ja, und diese politische und damit eben auch gesellschaftliche Mitwirkung haben sich Frauen über Jahrzehnte mutig und vor allem die sozial schlecht gestellten Arbeiterinnen solidarisch erkämpft. Kleiner Gedanke, wir haben demnächst Ältestenwahl, und Ältesten heißt nicht männlich, sondern da dürfen natürlich Brüder und Schwestern gewählt werden. Wir haben eine große Chance, auch das in unserer Gemeinde zu leben. Klammer zu. Im heutigen Predigttext aus dem Lukas-Evangelium begegnen uns auch zwei Frauen, und Sabine hat uns da schon mal einen Hinweis gegeben, wo es hingeht. Diese beiden Frauen sind Schwestern und leider relativ wenig solidarisch, was zu entsprechenden Konflikten führt. Die Geschichte, die wir im Lukas-Evangelium lesen können, ist eingebunden in eine Geschichte, bei der Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist. Er ist unterwegs nach Jerusalem und kommt in ein Dorf. Das wird bei Lukas nicht näher benannt, aber wir haben eine Idee im Johannesevangelium und da hören wir bei Johannes dann, dass es bei dem Dorf sich um das Dorf Bethanien handelt. Und er wird da von einer Frau gastlich aufgenommen. Die Frau heißt Martha und in dem Haushalt lebt noch ihre Schwester und ihr Bruder, die namentlich genannt werden. Ihre Schwester ist Maria und der Bruder ist Lazarus. Das sind die drei Geschwister. Und Jesus kehrt mit seinen Jüngern in dieses Haus ein. Und die Martha war bestimmt so ein bisschen so ein Typ wie Sabines Mama. Da musste es blitzen und blinken, wenn dann Jesus mit seinen Jüngern gekommen ist. Ich lese aus Lukas 10 die Verse 38 bis 42. Ich lese aus der Guten Nachricht im heutigen Deutsch. Als Jesus und seine Jünger weiterzogen, kamen sie in ein Dorf, in dem er von einer Frau namens Martha gastlich aufgenommen wurde. Sie hatte eine Schwester mit Namen Maria, die setzte sich vor den Füßen des Herrn nieder und hörte ihm zu. Martha dagegen hatte alle Hände voll zu tun, um ihn zu bedienen. Sie trat zu Jesus und sagte, Herr, kümmert es sich denn nicht, dass ich meine Schwester die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, dass sie mir helfen soll. Der Herr antwortete ihr, Martha, Martha, du sorgst und mühst dich um so viele Dinge, aber nur eines ist notwendig. Maria hat das Bessere gewählt und das soll ihr nicht weggenommen werden. Ich muss immer schmunzeln, wenn ich diese Geschichte lese, weil die ist so voll aus dem Leben. Ich glaube, es gibt ganz viele unter euch, die solche Situationen kennen. Und die eine reißt sich ein Bein auf, um alles zu erledigen, und die andere, lazy, lazy. Also finde ich immer sehr, sehr interessant. Jesus begegnet im Hause Martha zwei sehr ungleichen Schwestern. Die Martha, kennen wir schon, ist eine praktische Frau. Sie ist tatkräftig, sie ist verantwortungsvoll, sie ist fleißig, hat alle Dinge im Blick und guckt, dass alles läuft. Und dann gibt es da noch diese Maria. Diese Maria ist ein ganz anderer Typ. Sie ist, ja, vielleicht so ein bisschen introvertierter, sie ist interessiert, sie ist hingebungsvoll, aber, und das können wir gerade bei Johannes dann im 12. Kapitel auch lesen, wo nochmal so eine parallele Erzählung dieser Situation ist, die sie auch ein bisschen abweicht, sie ist auch sehr spontan. Und vielleicht, wenn ich euch ein Stichwort gebe, könnt ihr euch sofort auch an diese Stelle erinnern. Das ist nämlich diese Maria, die Jesu Füße salbt mit diesem teuren, sündhaft teuren Öl. Vielleicht klingelt es da bei euch, habt das schon mal gelesen. Sonst lest es nochmal nach, Johannes 12. Kapitel. Der Name Martha ist ein griechischer Name, es ist kein hebräischer Name. Und ihr wisst, dass die Namen in der Bibel immer auch eine Bedeutung haben, die auch inhaltlich aufgeladen sind. Und wir wissen natürlich, dass Lukas auch ein Autor ist, der nicht selber Zeuge Jesu war, sondern der auch eher von der griechischen Sprache geprägt ist, also im Grunde für die nächste Generation schon schreibt. Und Martha heißt übersetzt Herrin. Und das passt ja gut zu ihrer Rolle, die sie da spielt, als die Frau, die da wirklich den Putzlappen schwingt und guckt, dass die Küche läuft und dass alles, also wie die perfekte Caterin, dass da alles vernünftig vorangeht und die Gäste optimal bewirtet werden. Herrin. Und sie ist Hausvorsteherin und älteste Schwester und genießt gesellschaftlich und auch in dem Dorf ein sehr, sehr hohes Ansehen. Und dieses Ansehen ist so bedeutsam, dass es ihr erlaubt war Und das lesen wir heute gar nicht mehr raus, weil wir dieses Verständnis gar nicht mehr nachvollziehen. Es war ihr erlaubt, fremde Männer in ihrem Haus einzuladen. Wir überlesen das schnell, aber es ist sehr, sehr bedeutsam zum Verständnis des Textes. Einzuladen und zu bewirten. Und diese Erlaubnis, diese gesellschaftliche Regelung, dass eine Frau fremde Männer bewirten dürfte und einladen dürfte, war nur möglich vor dem Hintergrund einer griechischen Kultur. Im Hebräischen, im Jüdischen undenkbar, ein No-Go. Deswegen können wir rauslesen, dass diese Martha und entsprechend die Maria dann auch und das Haus Menschen waren, die eher von diesem griechischen Denken, von der griechischen Haltung in ihren ganzen Lebensvollzug geprägt gewesen sind. Jesus wiederum, Jesus ist ein jüdischer Lehrer, ist ein Rabbi, wie wir es in allen Evangelien lesen können. Jesus seinerseits überschreitet hier auch Grenzen, gesellschaftliche Normen und Regeln. Wenn er nämlich sich in das Haus der Schwestern einladen und von Martha bewirten lässt. Im Judentum ein No-Go. Es ist undenkbar, dass ein jüdischer Lehrer, ein Rabbi, sich von einer Frau bewirten lässt. Geht gar nicht. Und darüber hinaus passiert dann noch was Zweites. Und das ist auch undenkbar. Und auch da lesen wir ganz schnell drüber hinweg. Er erörtert mit einer Frau, und das ist die Maria, theologische Themen. Er erörtert diese Themen mit ihr, sie hört ihm zu. Wahrscheinlich sprechen sie, das wird hier im Text nicht unbedingt gesagt. Aber auch das ist in den Augen strenger Juden absolut unerhört. Und hier haben wir so eine erste Botschaft aus dem Text, nämlich, wie ist Jesus unterwegs? Wer ist Jesus? Jesus ist jemand, der sich nicht um gesellschaftliche Normen schert und, das können wir hier und an vielen Stellen im Neuen Testament genauso ablesen, er achtet Frauen gleichermaßen wie Männer. Warum? Weil Gottes Reich und die Botschaft vom Neubeginn des Reiches Gottes allen Menschen gilt. Allen Menschen. Egal welchen religiösen, gesellschaftlichen oder geschlechtlichen Hintergrund diese Menschen haben. Und es mag uns überraschen, dass Jesu Antwort dann auch so ganz unorthodox ist, wenn sich die Martha ihm gegenüber über ihre Schwester beschwert. Normalerweise würde man denken, naja, der Jesus sieht das ein, die Martha macht alles und die Maria diskutiert da mit ihm rum. Und er sagt, also Maria, jetzt helf mal deiner Schwester mit, ne? Würde man so in der heutigen Familie denken. Nein, er reagiert äußerst ungewöhnlich. Einmal hinterfragt er Martha sehr kritisch in ihrer Rolle, in dieser Familie, aber auch als Frau, in ihrer Rolle und aber auch in ihrer Art Prioritäten zu setzen. Und dann kommt was Zweites, was auch sehr ungewöhnlich ist. Er bestärkt die Maria und bewertet ihr Verhalten gegenüber diesem Fleiß der Martha positiv. Das heißt, Maria hat die richtige Wahl getroffen. Nur eins ist nötig. Was für eine Enttäuschung für die Martha. Was für eine Enttäuschung über diesen Rabbi, der ihr so gar nicht hilft, die sie gar nicht unterstützt in ihrer aufopferungsvollen Tätigkeit. Und hier hätten wir einen weiteren Hinweis zum Textverständnis. Es kommt auf die richtigen Prioritäten im Leben an. Und bezogen auf die Nachfolge Jesu heißt es hier, und das können wir aus dem Text lernen, Nachfolge Jesu heißt es hier, das Hören auf Gottes Wort steht erstmal vor über dem aktiven Tun. Und diese Bewertung des erstmal Hörens, sich dem Wort und dem Herrn hinwenden und dann in die Aktivität gehen, trägt sich dann durch und wir können das fast als eine Grundregel aller späteren christlichen Orden auch verstehen. Ihr kennt es alles, es ist ein lateinisches Wort, das heißt ora et labora, betet und arbeitet. Das ist einer der Grundfesten des Benediktinerordens, der erste christliche Mönchorden hier in Europa. Und ora et labora heißt nicht betet und arbeitet, also macht beides gleichzeitig, sondern hier ist eine Hierarchie schon drinne. Erst kommt das Gebet, also die Kontemplation, die Hinwendung zu Gott und dann kommt die Aktivität, das praktische Tun. Wir gehen nochmal zurück in den Text. Das Einfühlsame, was hier bei mir in der Guten Nachricht Bibel übersetzt wurde mit du machst dir viele Sorgen, hat eigentlich, wenn wir in der Lage wären, den griechischen Originaltext zu lesen bei Lukas, eine viel, viel schärfere, radikalere Aussage. Im Griechischen müssten wir hier das folgendermaßen lesen. Statt du machst dir viele Sorgen, steht hier, du bist völlig in Anspruch genommen von deinem Tun. Also viel krasser eigentlich. Oder auch, du wirst von deinem Tun, von deinem Aktivismus nach allen Seiten hin und her gezerrt. Du wirst zerrissen von deiner Arbeit. Das steht da eigentlich. Deswegen ist die Übersetzung eigentlich viel zu schwach und viel zu glatt, zu harmonisch. Und ein dermaßen aufopferungsvolles Leben, wie es die Martha lebt und hier auch in dieser Geschichte vorlebt, bedeutet letztlich den Verlust des inneren Gleichgewichts. Die wichtigen Momente des Innehaltens und der Reflexion, und das würde man so mit Kontemplation dann auch übersetzen können, werden zugunsten des aktiven Schaffens geopfert. Und dahinter verbirgt sich eine Gefahr, die wir alle kennen, die in unserer Gesellschaft heute in jeder Ecke diskutiert wird. Blinder Aktionismus wäre das eine, das andere Stichwort, und das kennt ihr alle, ist Burnout. Es scheint geradezu eine Volkskrankheit bei uns geworden zu sein. Burnout. Man rackert und rackert und rackert und merkt die Signale nicht mehr des Innehaltens und Verschnaufens. Die Geschichte selber von Martha und Maria steht im Umfeld des Lukas-Evangeliums eingebunden in eine andere Geschichte, die wir gut kennen. Es ist nämlich die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die wird nur kurze Kapitel vorher erzählt. Und wichtig ist es, diesen Kontext zu betrachten, weil dann auch die Deutung der eigentlich gelesenen Geschichte aus dem Kontext heraus nochmal einen zweiten Impuls bekommt. Die Geschichte vom barmherzigen Samariter kennt ihr alle. Und die Aussage dieser Geschichte ist, oder die Quintessenz ist, fromme Leute sind vor lauter Terminen und wenn wir jetzt diese Martha-Geschichte reinbauen, Sorgen, Arbeit, nicht mehr in der Lage, die unmittelbare Not zu erkennen und das Naheliegende zu tun. Und bei der Geschichte des barmherzigen Samariters, erst der religiös schlecht, gesellschaftlich schlecht angesehene Samariter, schaut auf die Not des Nächsten und handelt entsprechend dem Gebot der Nächstenliebe. Auch hier klingt genau der gleiche Aspekt mit, die gleiche Lehre sozusagen. Aus der Wahrnehmung, aus dem Hören, Erkennen, Sehen folgt das Handeln. Ora et labora. Martha und Maria sind mehr als nur ein Frauengleichnis. Martha und Maria, die Geschichte, ist eigentlich eine Geschichte, die uns alle was angeht, Männer und Frauen. Denn letztlich stehen Martha und Maria für zwei Typen von Menschen, aber auch Typen von Christen und Christinnen. Zwei unterschiedliche Charaktere. Und ich könnte jetzt eine kleine Schweigeminute machen und euch mal fragen, das tue ich jetzt auch, wo findet ihr euch wieder? Bist du mehr der Martha-Typ, aktiv, schaffend, selbstbewusst, Herrin? Oder bist du eher der Maria-Typ? Dieses auch wahrnehmen, sich Zeit nehmen, zuzuhören, Dinge mal liegen zu lassen, weil du plötzlich merkst, ah, das ist jetzt was Besonderes, das möchte ich mir geben, da merke ich, da ist eine Kraftquelle, da kann ich mir was mitnehmen. Vielleicht seid ihr auch Mischtypen, mal so, mal so. Ich habe mich das Gleiche gefragt natürlich und musste schon zugestehen, ich würde mich eher bei der Martha wiederfinden und auch dieses Rumgemopper, die macht gar nichts und ich muss mir hier das Bein ausreißen. Ich glaube, das würde mir auch über die Lippen kommen. Also von daher habe ich selber bei der Vorbereitung dieser Predigt für mich selber was gelernt. Im Text plädiert Jesus für ein Überdenken unserer Prioritäten. In der Nachfolge sollen wir immer auch auf Ausgewogenheit achten. Ein glückliches, ein erfülltes Leben bewegt sich immer in der Balance zwischen Aktion und Kontemplation, zwischen Fasten und Feiern, Beten und Arbeiten. Und wir sind gut beraten, wenn wir immer wieder darauf achten, diese Dinge in einem vernünftigen, gesunden Gleichgewicht zu halten. Ich komme zum Schluss. Eine Geschichte von zwei sehr unterschiedlichen Schwestern haben wir betrachtet vor dem Hintergrund des Internationalen Frauentages. Jesu Verhalten zeigt seine Wertschätzung für Frauen und macht deutlich, dass die frohe Botschaft vom nahenden Reich Gottes allen Menschen gilt, Männern und Frauen, unabhängig von Ethnie und was man sonst so als Kategorien benennen kann. Der Text hat aber auch heute besonders eine zweite Aktualität, denn er gehört in die Passionserzählungen, in die Passionszeit. Und wir haben heute den dritten Fastensonntag schon. Das heißt, wir sind auf dem Weg ins Osterfest, dem wichtigsten Fest der Christenheit. Und das haben wir dann auch ein bisschen rauslesen können, weil der Lukas uns erzählt, dass Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist nach Jerusalem. Das heißt, das gehört zu dieser Geschichtserzählung, die dann zum Oster, zu den Ostergeschehen gehört. Gerade in der Fastenzeit dürfen wir Gottes Gegenwart in besonderer Weise suchen. Und da, denke ich, können wir zwei gute Impulse aus dem Text mitnehmen. Erster Impuls ist, und die Impulse gelten mir auch selber, die Fastenzeit dürfen wir immer wieder auch als eine Zeit begreifen und wahrnehmen der inneren Einkehr, der Entschleunigung und der Hinwendung, der erneuten Hinwendung zu Gott. Und der zweite Impuls, die Auseinandersetzung mit Gottes Wort, das Gehen ins Gebet, auch gerade im Sinne des Gesprächs, hilft uns, den Blick auf uns selber und auf unsere Beziehungsfelder zu schärfen. Dieser Blick hilft uns, Prioritäten zu hinterfragen und vielleicht auch neu zu ordnen. Und dann wünsche ich uns allen für diese Fastenzeit einen Vers, den ich bei der von mir sehr geschätzten Teresa von Avila gefunden habe. Und der soll auch Frauen und Männern gelten. Denke daran, dass selbst wenn du in der Küche bist, sich Gott zwischen den Töpfen bewegt. Amen.